Vielen Dank für dieses schöne Lied. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich darf euch ganz herzlich grüßen vom Präsidium unseres Bundes. Eigentlich wäre ja jetzt Bundeskonferenz, die wäre auch nur ausnahmsweise jetzt an diesem Wochenende, weil die ist ja normalerweise immer an Himmelfahrt, alles abgesagt wegen Pandemie. Aber nächste Woche ist Bundesgottesdienst, vielleicht schaltet ihr auch live ein, wenn ihr könnt oder auch nicht. Auf jeden Fall herzliche Grüße. Danke für die Einladung. Ich wünsche zu euch zunächst Gnade und Frieden von Gott, unserem Herrn, und von Jesus Christus. Irgendwie hat sich ja die Stimmung letzte Woche enorm aufgehellt. Also zumindest bei mir. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe auch den Eindruck, so die Nachrichten, alles ist irgendwie besser geworden. Vielleicht bilde ich mir das auch noch ein. Ab Freitag, kann man sagen, ging es so richtig los. Ich habe mal überlegt, woran lag das? Man nennt das, glaube ich, Sonne, woran es gelegen hat. Sonne, es scheint endlich mal die Sonne. Letztes Jahr war ja auch schon Corona, aber mit Sonne. Dieses Jahr war Corona nur mit Regen. Also blöd. Und das ist jetzt erfreulicherweise erstmal vorbei. Und gleichzeitig fallen die Corona-Werte. Die Inzidenz geht in den Keller. Und wir dürfen wieder mehr. Das hat Auswirkungen auf unseren ganz normalen Alltag. Die Kinder gehen wieder zur Schule. Jetzt, nachdem alle das immer blöd fanden, merke ich schon, dass einige sagen, ach, war doch so, Homeschooling war doch ganz gut. Musste man nicht aufstehen. So mein Sohn zum Beispiel. Die müssen sich da jetzt wieder umstellen. Wir dürfen auch wieder mehr in der Gemeinde. Wir können wieder Präsenzgottesdienste machen. Selbst Gruppenarbeiten sind möglich. Und es geht irgendwie da los. Was leider noch nicht losgeht, und das hattest du eben auch schon angedeutet, Andreas, wir dürfen immer noch nicht singen. Das ist wirklich schade, denn Gesang und Lobpreis ist ja ein mächtiges Werkzeug, um Gott zu loben und auch um das gemeinschaftlich zu machen. Umso cooler ist es, dass wir in der Bibel eine Menge aufgeschriebener Lieder wiederfinden. Die meisten davon in den Psalmen, und die Psalmen sind eigentlich ganz einfach zu finden, man nimmt so die Hälfte der Bibel, schlägt sie auf und dann ist man irgendwo irgendwie bei einem Psalm. Das ist genau die Mitte im Alten Testament. Die Psalmen, das sind 150 kurze und auch längere Lieder aller Art und umfassen ungefähr einen Zeitraum von 1000 Jahren bis 400 vor Christus. Und die Songschreiber haben in diesen Psalmen alles Mögliche verarbeitet. Ärger, Klage, Leid, Freude, Lob Gottes und ganz oft auch diese Sehnsucht nach dem Messias. Man kann sagen, alle Erfahrungen des menschlichen Lebens werden in der Breite behandelt. Und die Psalmen waren das Liederbuch Israels für den Gottesdienst im Tempel und auch für den privaten Gebrauch und bei Festen. Und ich möchte gerne mit euch heute einen relativ langen Psalm durchgehen, und zwar dem Psalm 104. Der Psalm 104 ist eine Lobeshymne auf den Schöpfer. Und er passt so richtig zum Wetter. Und er passt zum Mai. Und er passt auch noch zum Juni. Und offensichtlich betrachtet der unbekannte Verfasser oder die Verfasserin ihre Umgebung und sieht, wie schön die Natur ist, wie schön die Schöpfung ist. Er sieht die Menschen, er sieht das Meer oder wie gesagt sie und folgt daraus, boah, ja, wie cool und groß muss Gott sein. Gott, der hat alles so richtig nice, würde man heute sagen, geschaffen, so wunderbar gemacht, so schön gemacht und guckt sich das alles an und denkt, boah, die Schöpfung ist einfach der Hammer, also muss der Schöpfer auch der Hammer sein. Und ich stelle mir das so vor, dass der Verfasser morgens aufwacht und guckt so in, was weiß ich, seinen Garten. Mai, der Nebel liegt noch über die Wiese, die Sonne geht auf, es riecht frisch, schöne Tulpen wachsen in Rot und Gelb aus den Beeten, die Vögel zwitschern und dann bricht das Lob Gottes durch. Und jetzt brauche ich mal die erste Folie, denn in Vers 1 geht es schon so los. Auf mein Herz, preise den Herrn. Herr, mein Gott, wie groß bist du? Haben wir sie? Da haben wir sie. Wunderbar. Und ich wurde beim Vorbereiten dieser Predigt an eine Menge christliche Lieder erinnert. Und zwei davon kamen heute Morgen schon vor. Ihr werdet das gleich sehen, wenn wir diesem Psalm durchgehen. Ein Lied stammt von 1947, Andreas hat es vorgelesen, auf Seele Gott zu loben, gar herrlich steht dein Haus. Er spannt den Himmel droben gleich einem Teppich aus. Da hat jemand in den Himmel geguckt und gedacht, boah, Wahnsinn, das kann doch kein Zufall sein. Und in dem Psalm, ich glaube, die Schreiberin dieses Liedes hatte diesen Psalm vor Augen. Dann geht's etwas neuer, haben wir gerade gehört, Testify to Love von Paul Field und Ralf van Manen aus dem Jahr 2003. Das Lied wurde zum christlichen Hit. Da hat auch jemand in die Schöpfung geguckt und noch ein bisschen weiter. Und dann fiel mir noch ein richtiger Klassiker ein von 1653 von Paul Gerhardt. Geh aus mein Herz und suche Freud in dieser lieben Sommerszeit an deines Gottes Gaben und so weiter. Ist auch so ein langes Lied, so ein Sommerlied. Aber ich will euch jetzt nicht länger auf die Folter spannen. Wir gucken uns mal Psalm 104 an. Lehnt euch zurück, denn es sind tatsächlich 35 Verse. Und ich lese euch die jetzt einfach mal vor. Hier nach Luther, gleich in der Predigt, benutze ich dann die Gute-Nachricht-Bibel. Und ich bin alt, deswegen muss ich meine Brille absetzen. Schlimm. Alterskurzsichtigkeit. Damit musste man sich früher nicht beschäftigen, ne? Oder ist es Weitsichtigkeit? Egal. Psalm 104. Lobe den Herrn, meine Seele. Herr, mein Gott, du bist sehr groß. In Hoheit und Pracht bist du gekleidet. Licht ist dein Kleid, das du anhast. Du breitest den Himmel aus wie ein Zelt. Du baust deine Gemächer über den Wassern. Du fährst auf den Wolken wie auf einem Wagen und kommst daher auf den Fittichen des Windes, der du machst Winde zu deinen Boten und Feuerflammen zu deinen Dienern, der du das Erdreich gegründet hast auf festen Boden, dass es nicht wankt, immer und ewiglich. Die Flut der Tiefe deckte es wie ein Kleid und die Wasser standen über den Bergen, aber vor deinem Schelten flohen sie, vor deinem Donner fuhren sie dahin. Sie stiegen hoch empor auf die Berge und sanken herunter in die Täler zum Ort, den du ihnen gegründet hast. Du hast eine Grenze gesetzt, darüber kommen sie nicht und dürfen nicht wieder das Erdreich bedecken. Du lässt es Brunnenquellen in den Tälern, dass sie zwischen den Bergen dahin fließen, dass alle Tiere des Feldes trinken und die Wildesel ihren Durst löschen. Darüber sitzen die Vögel des Himmels und singen in den Zweigen. Du tränkst die Berge von oben her, du machst das Land voll Früchte, die du schaffest. Du lässt Gras wachsen für das Vieh und Saat zu Nutzen den Menschen. Dass du Brot aus der Erde hervorbringst, dass der Wein erfreue des Menschen Herz und dein Antlitz glänzte vom Öl und sein Antlitz. Und das Brot des Menschen Herz stärke. Die Bäume des Herrn stehen voll Saft, die Zedern des Libanon, die er gepflanzt hat. Dort nisten die Vögel und die Störche wohnen in den Wipfeln. Die hohen Berge geben dem Steinbock Zuflucht und die Felsklüfte dem Klippdachs. Du hast den Mond gemacht, das Jahr danach zu teilen. Die Sonne weiß ihren Niedergang. Du machst Finsternis, dass es Nacht wird. Da regen sich alle Tiere des Waldes, die jungen Löwen, die da brüllen nach Raub und ihre Speise fordern von Gott. Wenn aber die Sonne aufgeht, heben sie sich davon und legen sich in ihre Höhlen. Dann geht der Mensch hinaus an seine Arbeit, an sein Werk bis an den Abend. Herr, wie sind deine Werke so groß und viel? Du hast sie alle weise geordnet und die Erde ist voll deiner Güter. Da ist das Meer, das so groß und weit ist. Da wimmelt's ohne Zahl große und kleine Tiere. Dort ziehen Schiffe dahin. Da ist der Leviathan, den du gemacht hast, damit zu spielen. Es wartet alles auf dich, dass du ihnen Speise gebest zu seiner Zeit. Wenn du ihnen gibst, so sammeln sie. Wenn du deine Hand auftust, so werden sie mit Guten gesättigt. Verbirgst du dein Angesicht, so erschrecken sie. Nimmst du weg ihren Odem, so vergehen sie und werden wieder Staub. Du sendest aus deinen Oden, so werden sie geschaffen und du machst neu das Antlitz der Erde. Die Herrlichkeit des Herrn bleibe ewiglich, der Herr freue sich seiner Werke. Er schaut die Erde an, so bebt sie, er rührt die Berge an, so rauchen sie. Ich will dem Herrn singen mein Leben lang und meinem Gott loben, solange ich bin. Mein Reden möge ihm wohlgefallen, ich freue mich des Herrn. Die Sünder sollen ein Ende nehmen auf Erden und die Gottlosen nicht mehr sein. Lobe den Herrn, meine Seele. Halleluja. Was ein super Psalm. Welch ein Lob Gottes. Der Psalm 104, der kann als eine Art Fortsetzung von Psalm 103 angesehen werden. Psalm 103 betont die Barmherzigkeit Gottes und 104 preist den Schöpfer. Zunächst handelt es sich erstmal um hohe Dichtkunst. Es ist kein wissenschaftlicher Text, sondern es ist eine lyrische Hymne. Ein Mensch beobachtet die Schöpfung, die Menschen, und der Verfasser staunt. Er lässt die Schöpfung an sich ran, er lässt es auf sich wirken und dann fängt er an zu feiern. Die Natur, die Menschen, Gott vor allen Dingen, den Schöpfer, denn darum geht es ihm. Und Gott wird am Anfang gelobt, in der Mitte gelobt und am Ende gelobt. Preist den Herrn. Aber so ein Psalm mitten in der Pandemie feit? Echt jetzt? Ja, habe ich auch gedacht, ne? Passt das angesichts der Toten und der weltweiten Krise? Nur weil jetzt mal die Inzidenz zurückgehen und das Wetter schön ist? Die Frage habe ich mir gestellt. Und ich würde sagen, ja, es passt. Denn unsere christliche Antwort auf die weltweite Krise heißt Jesus Christus. Jesus Christus rettet vor dem Tod, den uns die Sünde gebracht hat. Wer das nicht weiß, der sollte sich Sorgen machen. Und wer es weiß, der macht sich auch Sorgen, aber er geht mit seinen Sorgen zu Gott, wie die Psalmschreiber, die alles das, was sie erleben, mit und vor Gott verarbeiten. Und dann zu Psalmen kommen wie Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. Er ist in den dunklen Tälern bei mir, in einer Pandemie, in meiner Krankheit, im Leid. Aber er ist auch den Höhen bei mir. Er schenket mir voll ein zu den Festen des Lebens oder am Ende des Mai, wenn die Sonne scheint und die Inzidenzzahlen zurückgehen. Gott geht mit uns durch diese Pandemie. Gott ist dabei. Es entgleitet ihm nichts. Das macht dieser Psalm ja deutlich. Er hat die Festen der Erde gegründet. Er hat die Grenzen des Wassers gesetzt. Er hat bestimmt und er bestimmt immer noch. Und auch diese Pandemie hat er im Blick. Gott beantwortet ja die Frage, wie es nach dem Leid und Tod dieser Welt weitergeht. Wie wir leben können angesichts des Leid und des Todes. Gott möchte unsere Fehler vergeben. Gott möchte uns den Druck abnehmen, der auf uns lastet. Wir müssen und wir können diese Welt nicht retten. Wir werden die großen Probleme nicht in den Griff bekommen. Gott aber schon. Gott schickt eine Lösung im Erlöser. Er rettet und wird für alle, die Gottes Kinder sind, eine neue, Corona-freie, klimakatastrophenfreie Erde schaffen. Und hier passt Psalm 104 super. Gott, der alles so gut gemacht hat, wird gelobt. Und dieses Loben zieht nach oben. Wir dürfen uns beim Lesen dieses Psalms auf etwas Schönes und Gutes fokussieren. Auf den fantastischen Gott, auf seine Schöpfung und auch auf seine Macht, die Schöpfung zu erschaffen und zu bewahren und wiederherzustellen. Und wenn wir Gott dafür loben, dann bekommen wir ein frohes Herz. Und deswegen habe ich das Predigtthema so genannt, Gott zu loben zieht nach oben. Gott zu loben zieht nach oben. Gehen wir ins Detail. Ich habe die 35 Verse mal in 7 Segmente eingeteilt. Da jagen wir jetzt mal durch. Manche sind länger, manche sind kürzer. Ihr werdet sehen. Das erste Segment. Selbstmotivation zum Lobpreis. Ich glaube, ich bin da. Doch, ist richtig. Genau. Selbstmotivation zum Lobpreis. Ihr merkt schon, ne? Da sagt jemand, auf mein Herz, preise den Herrn. Herr, mein Gott, wie groß bist du. Da hat jemand so richtig Bock drauf, Gott zu loben. Er feuert sich selbst an. Und wenn wir den Psalm lesen, dann können wir auch uns selbst anfeuern. Come on, fight. Lobe den Herrn. Er ist es wert. Er ist würdig. Er hat es verdient. Keiner ist wie er. Und natürlich ist es auch eine Anfeuerung für uns Christen, denn der Psalm wurde ja im Tempel gesungen. Er ist für die Gemeinde. Come on, Kirche. Come on, Church. Praise the Lord. Er ist es wert. Betet Gott an, liebe Gemeinde. Komm und lobe den Herrn, meine Seele sing. Bete den König an, sing wie niemals zuvor, nur für ihn. Bete den König an. Warum ist er so begeistert? Das machen die nächsten Verse deutlich. Das Lob des Schöpfers. Gott ist groß. Er ist der König. Der Himmel ist ausgespannt. Die Atmosphäre oder wie man es sich damals vorgestellt hat, der Himmelsozean. Gott ist ihr Architekt, der sich diese Wohnung gebaut hat. Er benutzt die Schöpfung, wie er will. Er ist souverän und er ist vor allen Dingen viel größer als seine Schöpfung. Er steht über ihr. Er ist größer als das, was wir sehen. Und das erinnert an so Verse wie bei Salomo, bei der Tempeleinweihung in 1. König 8, Vers 27. Da hat Salomo gerade diesen Hammer-Tempel gebaut und bei der Einweihung sagt er, denn sollte Gott wirklich auf Erden wohnen, siehe, der Himmel und aller Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte es dann dieses Haus tun, das ich gebaut habe? Salomo hat das erkannt. Gott ist viel größer als die Dimension, die wir wahrnehmen. Oder Paulus schreibt an Timotheus, der König aller Könige, der Herr aller Herren in 1. Timotheus 6, Vers 15, der allein Unsterblichkeit hat, der da wohnt in einem Licht, zu dem niemand kommen kann, den kein Mensch gesehen hat noch sehen kann, dem sei Ehre und ewige Macht. Amen. Gott ist derjenige, der alles geschaffen hat und Gott erhält und versorgt seine Schöpfung, zu dem wir Menschen gehören. Die nächste Folie. Gott erschuf die Erde. Er hat sie geplant und aus dem Nichts kreiert. Und er bewahrt auch seine Schöpfung. Ich glaube, das wird so ein bisschen vergessen, dass Gott auch der Erhalter der Schöpfung ist. Die Erde steht fest. Sie geht nicht unter. Sie ist stabiler, als manche vielleicht meinen. Und Vers 9 hier erinnert an die Zusage Gottes an Noah und seine Nachkommen, an den Regenbogen. Gott sagt Ähnliches auch zu Hiob. Und dann geht es weiter mit diesen Versen, dass Gott seine, in den Versen 10 bis 18, dass Gott seine Geschöpfe versorgt. Die Quellen sprudeln, vom Tau die Gräser blinken, ne? Im Wald die Quelle quillt, daraus die Tiere trinken, die Vögel und das Wild. Um aus einem der Lieder zu zitieren. Die Erde bringt Nahrung für ihn hervor, auch für den Menschen. Brot, Wein macht ihn froh und ich genieße ihn sehr, den Rotwein. Das war wohl damals ein Grundnahrungsmittel, schöne Zeiten, aber die haben da noch Wasser reingekippt. Also deswegen, ja, das macht man ja eigentlich nicht. Öl macht den Menschen schön, Gott kümmert sich. Deutlich wird hier, dass Gott nicht nur der Erschaffer, sondern auch der Bewahrer der Welt ist. Die Erhaltung der Schöpfung, die Bewahrung der Schöpfung durch den Schöpfer ist der Gegenpol zur Erschaffung der Schöpfung. Gott wird sich auch darum kümmern und es ist anmaßend und eigentlich, oder nein, ich würde sagen, es ist grenzüberschreitend, wenn der Mensch denkt, dass er es könnte oder dafür allein zuständig wäre. Manche Bewegungen heutzutage gehen so ein bisschen in die Richtung, wir retten die Welt. Das können wir nicht alleine. Dafür ist der Schöpfer zuständig. Der Mensch ist nämlich auch nur Teil dieser Schöpfung. Und ich bin bewusst, dass ich mich hier gerade auf ganz dünnem Eis bewege. Das heißt aber auch nämlich nicht, und das werde ich gleich noch darlegen, dass der Schutz der Schöpfung nicht wichtig wäre, sondern im Gegenteil, er ist total wichtig. Aber für den letztendlichen Erhalt und die Bewahrung ist der Herr, der Schöpfer zuständig. Wir sind Teil der Schöpfung. Ich gehe da später noch drauf ein. Ein Ausleger schreibt, Gott hat die Schöpfung nicht wie eine Uhr aufgezogen und sie dann ablaufen lassen, sondern die Zeitform der Verben in diesem Psalm deuten an, dass Gott ständig am Werk ist und die Bedürfnisse seiner Geschöpfe erfüllt. Ja, man hat manchmal so den Eindruck, dass sich das so einschleicht, dieses Denken. Da hat Gott die Uhr aufgezogen, jetzt geht eigentlich alles den Bach runter. Ja, und jetzt müssen wir irgendwas tun. So ist es nun mal nicht. Und trotzdem müssen wir was tun. Aber Gott erhält Und das gilt es zu wissen, Gott ist am Start, er steuert die Heilsgeschichte dieser Erde, er steuert überhaupt die Zeit. Die Zeit, das vierte Segment, die Setzung der Zeit und die Wunder des Meeres. Gott hat Abläufe festgesetzt. Sonne und Mond sind nicht Götter wie in den anderen Völkern um Israel herum, sondern die man anbetet und feiert, weil sie morgens aufgehen oder nachts, sondern es sind Teile der Schöpfung. Sie sind unter Gott. Tagsüber geht der Mensch zur Arbeit. Er müht sich ab, bis es Abend wird. Und wie schön ist es, nach einem Tag voller Arbeit Feierabend zu machen, dem Hammer fallen lassen zu dürfen, Schicht im Schacht zu machen, wie man im Ruhrgebiet sagt, wo ich herkomme. Und das ist heutzutage eine echte Herausforderung bei der ständigen Erreichbarkeit und im Homeoffice. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Kriegst du den Feierabend hin? Mir gelingt das nicht gut. Der Ausleger Dieter Schneider, der schreibt, wer den Abend nicht als Ruhe ansieht, jagt sich am Tag zu Tode. Okay, wenn du Schichtdienst hast, dann ist es vielleicht der Morgen danach. Aber ich glaube, da ist was dran. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht zu Tode jagen. Feierabend, freie Tage haben. Der Sonntag sollte Ruhentag sein. Für Pastoren dann eben der Montag. Es ist wichtig, der Sieben-Tage-Rhythmus. Und dann scheint der Schreiber aufs Meer zu gucken. So eine Brise Salzwasserduft liegt in der Luft. Er sieht die unheimliche Artenvielfalt. Gott haut raus. Der macht nicht nur 5 Fische und dann ist gut, sondern er macht Millionen von Fische. Bunte Fische, verschiedene Pflanzen. Ja, intelligentes Design, Schönheit, verschwenderische Schönheit. Nicht einfach nur Zweckmäßigkeit. Und Gott spielt mit den Meeresungeheuern. Vielleicht sind hier Wale gemeint oder was weiß ich. Ein Ausleger schreibt, obwohl sich die Schöpfung seit dem Sündenfall unter der Sklaverei der Sünde befindet, Römer 8, leben wir noch immer in einem staunenswerten, von göttlichen Gesetzen gelenkten Universum. Es ist so erstaunlich, dass sogar Menschen zum Mond und wieder zurückreisen können. Und der Psalmschreiber damals, oder Schiffe bauen können und die Meere bereisen können. Das ist Gottes Schöpfung. Und jetzt stellt er fest, dass die Schöpfung abhängig ist von Gott und das Ganze führt zur Anbetung. Und damit kommen wir schon fast zum Finale des Psalms. Wir Menschen, die ganze Schöpfung, wir sind abhängig von Gott, auch von seinen Ordnungen, Geboten und Empfehlungen. Leben wir dagegen, entstehen leider bittere Hungersnöte und Krisen. Wenn wir sehen, was im Jemen los ist oder die Situation in Syrien, ja letztendlich von Menschen verschuldet, dann können wir nur flehen und einig und schämen und Gott bitten, Herr, erbarme dich. Gott verspricht, dass das aufhören wird. Er wird das Paradies wiederherstellen, aber bis dahin bleibt es für die Betroffenen hart. Und wir können dankbar sein, dass Gott uns versorgt, trotz unserer Fehler. Und der Schreiber fängt wieder an, Gott zu loben. Er berichtet davon nicht, aber wir können das heute ja nicht ausblenden, das, was wir sehen. Und dann fängt er wieder an, Gott zu loben. Und wir kennen dieses Lied, die Herrlichkeit des Herrn bleibe ewiglich. Der Herr freue sich seiner Werke. Ich will singen dem Herrn mein Leben lang. Ich will loben meinem Gott, solange ich bin. Gott zu loben, zieht nach oben. Und das erinnert auch so ein bisschen an die Worte von Paulus, der das an die Römer schreibt. Denn was Menschen von Gott wissen können, ist ihnen bekannt. Gott selbst hat ihnen dieses Wissen zugänglich gemacht. Weil Gott die Welt geschaffen hat, können die Menschen sein unsichtbares Wesen, seine ewige Macht und göttliche Majestät mit ihrem Verstand an seinen Schöpfungswerken wahrnehmen. Sie haben also keine Entschuldigung. Paulus sagt, die Schöpfung, die Kreation ist so genial, wer nachdenkt, landet am Ende beim Schöpfer Gott. Es gibt keine Entschuldigung, sagt er dann. Und jetzt kommt tatsächlich auch im Psalm 104 ja fast unvermittelt eine krasse Warnung. Wer sich gegen den Herrn empört, soll von der Erde verschwinden. Es soll kein Unheilstifter mehr geben. Puh, das klingt erstmal heftig, ne? Unerwartet, unpassend, aufrüttelnd, störend, eye-catchend, keine Ahnung. Auf jeden Fall regt es zum Nachdenken an. Was soll das jetzt in diesem schönen Psalm? Klar, wie schön wäre es, wenn die bösen Kriegstreiber, die bösen Vergewaltiger, die Kinderschänder und Kinderschänderinnen, die Umweltsünder, die Sklavenhalter, ja wirklich alle bösen Menschen nicht mehr da wären. Das wäre eigentlich schön. Das kann man sich nur wünschen. Denn Sünde und sündiges Verhalten stehen nicht im Einklang mit der Schöpfung Gottes. Sie zerstört die gute Schöpfung Gottes. Gleichzeitig hoffen wir Christen natürlich, dass alle, die so sind, noch zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, aufhören damit, umkehren, ihre Opfer um Entschuldigung bitten und Gott um Entschuldigung bitten. Und wir merken natürlich auch, wir selbst sind ja auch Sünder. Wie oft haben schon wir die Schöpfung geschändet, zerstört? Wie oft haben wir gelogen, betrogen und auf Kosten anderer gelebt? Kein Mensch, auch nicht wir, sind ohne Sünde. Und was merken wir hier wieder? Wir brauchen Erlösung. Wir brauchen den Erlöser. Die Welt braucht Erlösung. Jemand, der uns befreit und reinwäscht von Schuld. Und da können wir nur sagen, danke für deine Gnade, Jesus. Danke, dass du ans Kreuz gegangen bist. Die Schöpfung ist so kaputt gewesen. Der Sündenfall, der war so groß, dass du ans Kreuz gehen musstest und für unsere Schuld zu sterben und uns vergibst und uns reinwäscht und wiederherstellst und erlöst. Danke, Jesus. Wir werden immer wieder zu Jesus hingetrieben, auf Jesus geworfen, der uns reinwäscht und vergibt. Das Leben ist wahrlich kein Ponyhof. Und das zeigt uns immer mehr Covid-19. Spurgeon, der große baptistische Prediger aus dem letzten Jahrhundert, der hat diesen Psalm ausgelegt und er schreibt, der Psalm ist eine Genesis in Poesie gesetzt. Doch nicht nur der gegenwärtige Zustand der Erde wird besungen, sondern es wird auch unser Sehnen auf jene heilige Vollendungszeit gerichtet, in der sich unseren Blicken eine neue Erde zeigen wird, auf welcher Gerechtigkeit wohnt und von welcher die Sünder vertilgt sein werden. Vers 35. Die ganze Betrachtung ist von glühendem Lobpreis Gottes durchweht und man fühlt es Vers um Vers dem Dichter ab, dass er von der Wirklichkeit Gottes als eines persönlichen Wesens, dem ebenso sehr Liebe und Vertrauen wie Anbetung gebührt, tief durchdrungen ist. Und so endet der Psalm dann auch. Das letzte Segment, die Abschlussmotivation, fast nochmal wie der Anfang. Auf mein Herz, preise den Herrn, preist alle den Herrn. Halleluja. Er schließt, wie er angefangen hat. Und hier taucht übrigens zum allerersten Mal in der Bibel das Wort Halleluja auf. Und dann weitere 23 Mal bis Psalm 150 und noch viermal in der Offenbarung. Halleluja. Preist Jahwe, preist den Herrn. Punkt. Was machen wir damit? Psalm 104. Schönes Gedicht, kann man gut analysieren. Klasse Text. Ich habe vier Tipps zum Schluss mitgebracht, wo ich denke, das ist ein Fazit, was wir daraus ziehen können oder was ich auch daraus ziehen müsste. Der erste Tipp, ich habe sie hier alle untereinander stehen, aber der erste Tipp ist, sei dankbar. Sei dankbar. Ich hatte oft während Corona oder läuft ja noch, so Phasen, wo ich so richtig ja, unzufrieden war, man darf alles nichts, ich darf kein Kölsch mehr irgendwo trinken gehen im Biergarten, schlimm. Ja, und was ich mich alles aufgeregt habe, bin immer wieder zurückgekommen, aber ich, Moment mal, Veit, sei dankbar. Und einmal habe ich mich sogar hingesetzt und aufgeschrieben, habe ich irgendwo gelesen, dass man das mal machen sollte, wofür kann ich die letzten 3 Monate dankbar sein? Und dann hatte ich plötzlich so eine Liste. Und wenn du dich hinsetzen würdest und aufschreiben würdest, seit dem 1. Januar, wo hat Gott dir was geschenkt, wofür du dankbar sein kannst? Ich wette, du kriegst auch eine Liste zusammen. Und das macht uns froh. Und das richtet den Dank an den Schöpfer. Wir dürfen dankbar sein, dass Gott uns versorgt, erhält und viel, viel, viel schenkt. Der zweite Gedanke, den ich wichtig finde, auch wenn der Text überhaupt keine Aufforderungen enthält, aber er drängt uns eigentlich dazu als reiche Nation: Sei wohltätig. Die Nahrung in der Welt ist ungerecht verteilt. An vielen Orten hungern Menschen. An vielen Stellen der Welt herrscht Hunger und Armut. Und das darf uns nicht kalt lassen und das lässt uns auch nicht kalt. Gott hat uns beschenkt. Wir dürfen mit dem Hungrigen unser Brot brechen. Denn geben ist seliger als nehmen. Wir können Situationen durch unsere Spendengelder besser machen. Und Leute, wir haben doch alle Kohle gerade. Hoffe ich zumindest. Wir sind doch alle nicht in Urlaub gefahren. Ne? Ich weiß es nicht, vielleicht bei dir auch anders. Ja? Aber lasst uns davon abgeben, nicht nur bunkern. Lasst uns Gutes tun mit unserem Geld. Sei wohltätig. Und der dritte Gedanke, sei ein Schöpfungsschützer. Der Ausleger Dieter Schneider schreibt, es gibt keine Wahrnehmung der Schöpfung Gottes ohne eine Wahrnehmung der oft katastrophalen Umwälzungen in ihr. Gott hat uns als Herrscher über die Schöpfung eingesetzt. 1. Mose 1, 28. Und deswegen gilt es, gut zu herrschen. Es kann nicht sein, dass wir als Menschen die Wale, die Spielzeuge Gottes ausrotten. Naturschutz ist Schöpfungsschutz. Der Ausleger Wirth beschreibt, wenn wir unsere wundervolle Welt ausbeuten, begehen wir eine Sünde und vergessen, dass wir nur Verwalter und nicht Eigentümer der Schöpfung sind. Eines Tages müssen wir Rechenschaft ablegen, wie wir mit dieser wertvollen und nicht zu ersetzenden Gütern umgegangen sind. Und hier merken wir auch wieder, auch hier brauchen wir Erlösung. Wie gut, dass Jesus uns vergibt, auch unsere Umweltverschmutzung. Es geht dabei nicht um die Rettung der Welt, das kann nur Jesus. Es geht auch nicht um eine nach mir die Sintflut-Haltung, nach dem Motto, ist eh alles kaputt, warten wir, bis Jesus kommt. Das geht nicht. Christen erkennen ihre Aufgabe als gute Verwalter. Christen gehen dazwischen und warten auf den Erlöser. Das heißt, sie wissen, dass Gott die Natur erhält, aber Gott die Schöpfung den Menschen anvertraut hat. Sie wissen aber auch, dass durch den Sündenfall die Schöpfung unter dem Fluch Gottes steht. Und deswegen warten sie darauf, dass Jesus kommt und alles neu macht. Sie hoffen auf den Erlöser und handeln jetzt schon erlöst. Und deswegen trenne ich auch mein Altpapier. Deswegen ist Schöpfungsschutz geboten. Und viertens, der letzte Gedanke, lobe den Schöpfer. Lobe den Schöpfer. Fokussiere dich heute und die nächste Woche, wenn du im Garten sitzt, auf die Schöpfung Gottes. Geh in deinen Garten, guck dir die Blumen an. Ja? Geh in den Wald, wenn er noch steht, aber er wächst ja schon wieder nach. Freu dich darüber, in deine Straße, auf deinen Balkon. Freu dich an der Schöpfung und lobe Gott dafür, denn er hat es verdient, denn er hat es erfunden. Preis nächste Woche den Herrn. Gott zu loben, zieht nach oben. Halleluja. Amen, Amen, Amen.